Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Und liebe Lornissimo, vielen lieben Dank für die grandiose Vertretung. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge. Dankeschön dafür.
Ja, danke auch nochmal von mir. War absehbar, dass sie dich gut ersetzen wird. Laura ist ja mittlerweile auch wie Steffen fast schon Podcast-Profi und natürlich immer wieder gern gesehener Gast. Hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch die Folge zu hören, wenn man von Spaß sprechen kann. Wir haben ja das übliche Leid, aber insgesamt, finde ich, habt ihr das wieder mit Bravour gemacht und das war wirklich richtig cool.
Ja, das freut mich, dass das auch deine Zustimmung findet. Aber natürlich schön, dass du auch wieder da bist und jetzt so die normale Besetzung stattfindet. Ich habe es schon mal gesagt, als Laura dich vertreten hat, das hat sie jetzt ja mittlerweile zweimal getan. Steffen hatte ich mal vertreten, Steffi mal. Es ist immer so ein bisschen wie Fremdgehen. Es fühlt sich komisch an, wenn du nicht dabei bist. Es ist zwar irgendwie so cool, eine andere Dynamik zu haben. Deswegen auch immer, wenn wir Gäste haben. Ich mag das irgendwie, aber wenn du dann nicht dabei bist, das fühlt sich nicht richtig an.
Ja, ich glaube, was so richtig strange wäre, wäre, wenn du mal nicht da wärst.
Ja, aber das wird bestimmt auch über kurz oder lang irgendwann mal vorkommen.
Ich wüsste, würde mir gar nicht zu helfen wissen. Also keine Ahnung, was ich da machen würde.
Ja.
Lornas Nummer habe ich, Steffens auch.
Beide.
Dann wahrscheinlich so Panikanrufe oder so starten.
Beide haben ja auch schon Fälle vorbereitet und haben das ja auch grandios gemacht. Also das würde schon passen. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Da bin ich mir relativ sicher.
Sonst, wie geht's? Wie steht's? Alles Paletti?
Ja, alles Paletti. Also ich habe jetzt ein paar Tage frei gehabt letzte Woche und ja, bin jetzt seit, weiß ich nicht, ich glaube Donnerstag wieder am Arbeiten und ja, 6 Nachtschichten in Folge, die sitze ich ja auf einer Arschbacke ab. Das ist absolut traumhaft. Also, wie ihr euch jetzt dann denken könnt, da draußen, ich nehme auch heute nochmal von der Arbeit auf. Immer so, ja, in den Nachtstunden dann quasi, wenn mein Dienst endet und bevor der Dienst wieder anfängt, das ist dann immer so diese Zeit, die ich dann habe und für Notfälle zur Verfügung stehe. Und das ist dann auch die Zeit, in der ich eigentlich schlafen kann, aber eben auch Luft für den Podcast ist. Ja, und so ist es heute auch.
Ja. Wir kennen alle den Weltrekord von Usain Bolt, wie der mit offenen Schuhen sozusagen das Ding mal eben runtergerockt hat. So ähnlich ist es bei dir auch.
Ja, das war grandios. Das war wirklich grandios. Ich finde so Sachen, so Sportgeschichten immer total witzig, wenn so Dinge passieren, die irgendwie komplett außergewöhnlich sind und die so eine lustige Anekdote dann doch irgendwie bieten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ein Boxkampf, der mir im Kopf geblieben ist, da hat Alexander Povetkin, russisches Schwergewicht, hat in Russland geboxt und der eigentliche Gegner ist ausgefallen, und zwar am Tag des Kampfes. Und Johan Duopas, so ein französisches Schwergewicht, der war eigentlich als Tourist zum Kampf gucken da, also der wollte sich eigentlich nur den Kampf ansehen und wurde dann gefragt, ob er einspringen kann, und ist dann quasi mit 2 Stunden Vorlauf, ohne Vorbereitung, ohne irgendwas, abends in den Ring gestiegen, hatte nicht mal eine Hose, hat dann noch so irgendwo eine Hose organisiert und hat in seinen Straßenschuhen quasi dann da gestanden und hat sich auch relativ gut verkauft, muss man sagen. Das dann, wenn man die Story kennt, also ist dann irgendwann K.O. gegangen, aber wenn man die Story kennt, so ohne, so aus dem Stand quasi, ne, normalerweise nehmen sich so Profiboxer für so einen Kampf so 6 bis 18 Wochen Vorbereitungszeit, das ist schon beachtlich gewesen. War eine coole Story, fand ich.
Ja, ich liebe sowas auch, ne? Und wenn wir mal zum Beispiel an die Fußball-EM 1992 denken, als die GUS, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, spontan nicht teilnehmen konnte. Dänemark dann eingesprungen ist, so im Urlaubsmodus quasi noch alle mal eben die EM gespielt haben. Und dann mal eben Europameister wurden. Das war schon ziemlich cool. Ich habe sogar noch das komplett befüllte EM Panini-Album von damals.
Ja, das war.
Und da, liebe Leute, nur für euch zur Info, gab es keine Dänemark-Aufkleber. Wie auch, wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht, sondern eben die gesamte Mannschaft der GUS.
Ja, das war eine sehr, sehr coole Story auf jeden Fall. Ja, so Außenseitergeschichten mag ich ja sowieso unheimlich gerne. Es gab auch mal irgendwie einen Schwimmer aus Äquatorialguinea, der bei der Olympiade angetreten ist, der irgendwie in Äquatorialguinea keinen richtigen Pool hatte mit olympischen Maßen zum Trainieren, der irgendwie in so 20 Meter Hotelpools trainiert hat und es ist so total schlecht vorbereitet war. Der hatte halt überhaupt nichts gewonnen, aber die Tatsache, dass der überhaupt bei Olympia starten konnte, ist halt schon geisteskrank cool und für ihn wahrscheinlich auch eine super Erfahrung gewesen, auch wenn Ja, er natürlich da nichts gerissen hat aufgrund der mangelnden Vorbereitung, aber ich liebe diese Underdog-Geschichten.
Ja, komplett. Also sowas ist immer ziemlich cool. Erinnert natürlich auch so ein bisschen an den Film Cool Runnings, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ne? Aber kennst du den?
Ja, natürlich, klar. John Candy,
Ja,
ja.
genau, ganz genau. Ja, cool.
Aber weg von.
Zum Thema, ja, ich wollte gerade sagen, zum Thema in den Wettkampf gehen und irgendwie zugucken und so. Liebe Leute, wenn ihr uns mal live sehen wollt, jetzt gerade seid ihr möglicherweise irgendwo im Urlaub und hört uns gar nicht. Oder wir sind mit euch im Urlaub. Oder wie auch immer, jedenfalls in ungefähr einem Monat seht ihr uns live beim Open Air Kino der Stadt Siegen. Eine wunderschöne Location. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Ja, da wird so ein kleiner Traum für mich wahr, muss ich sagen, weil Open-Air-Kino habe ich immer als Zuschauer geliebt, aktiv. Ich glaube, der erste Film, den ich da gesehen habe, war The Dark Knight Rises. Da war das noch am unteren Schloss. Da waren wir, glaube ich, zusammen sogar
Ja,
den
genau.
Abend, ja. Und jetzt seit dem Umzug ins obere Schloss, also Siegen hat das untere und das obere Schloss in der Unter- und der Oberstadt, ähnlich wie Marburg und natürlich nicht so schön wie Marburg. Aber das obere Schloss ist schon eine sehr, sehr geile Location und ich kann echt nicht fassen, dass wir da auftreten dürfen. Auf jeden Fall, das freut mich sehr. Und ja, 22.8., es sind noch Karten verfügbar. Wir sind mit einem anderen Podcast gemeinsam am Start, Aktenzeichen Paranormal. Das ist auch ein cooler Podcast. Ein bisschen andere Richtung als wir, aber auch sehr, sehr hörenswert. Super entspannte Jungs auch. Also, es ist ein geiler Abend. Es ist ein geiles Paket. Gönnt euch das.
Genau, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen können, wie ihr wisst, wir machen True Crime Podcast, also sollte das nichts für eure Ohren sein. Bitte einfach was anderes hören jetzt gerade.
Ja, genau. Der Sinn des Ganzen hier ist True Crime. Wir haben jetzt hier über Sport gesprochen, über Underdog-Stories und über Live-Veranstaltungen. Wir steigen jetzt hier ein in den Fall. Es gab schon bange Fragen aus der Community, ob es diesmal endlich nach Spanien geht. Und die Antwort ist ja, es
Ja.
geht ins Spanien der Vereinigten Staaten nach Nebraska. Das ist quasi die Costa Brava der USA. Naja, überhaupt nicht, aber egal. Schöne Ecke auf jeden Fall, zentral gelegen, schön waldig, genau was für mich. Ich habe
Wunderschön.
dir Fotos geschickt. Der junge Mann auf dem
Ja.
ersten Foto ist David Krupa, allgemein Dave genannt, der 1996 in Sioux Falls in Nebraska auf die Welt gekommen ist, ganz normal Highschool durchlaufen hat, nach der Highschool eine Ausbildung zum Automechaniker gemacht hat, also Kfz-Mechaniker und dann einfach in so einer kleinen Werkstatt in seinem Geburtsort gearbeitet hat. Also da absolut glücklich und zufrieden war, in seinem Heimatort seine Brötchen zu verdienen. Den hat es gar nicht so großartig raus in die Welt gezogen. Mit Anfang 20 lernt er Amy Flora kennen. Von der habe ich dir kein Foto geschickt. Die spielt nur so eine Nebenrolle. Und die beiden heiraten im Jahr 2002, bekommen zwei Kinder und führen eigentlich ein relativ cooles, so amerikanisches Vorstadtleben. Kleine Familie, aber 2012 kommt es dann einfach zur Scheidung. Die beiden sind relativ jung zusammengekommen und haben sich dann irgendwie so im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Also man kennt das, man entwickelt sich vielleicht ein bisschen auseinander, die Vorstellungen vom Leben werden irgendwie konträrer und das passt nicht mehr so unter einen Hut, aber man trennt sich im Guten, auch wegen der Kinder.
Okay.
Dave zieht nach Omaha, das ist so 20 Minuten von Sioux Falls und will da halt einen Neuanfang starten. Also er möchte nicht in seiner Heimatstadt bleiben, nicht so nah an seiner Ex-Frau und seiner Familie, obwohl man sich im Guten getrennt hat. Irgendwie, ja, schreit alles in ihm so ein bisschen nach Neuanfang, nach frischem Wind und Omaha ist halt auch ein bisschen größer und er kann da auch eine Stelle antreten in der Werkstatt, so und so als Teilhaber, also nicht mehr als Angestellter, sondern er ist dann da mit Chef quasi. Sieht seine Kinder aber regelmäßig. Also es gibt da keine feste Besuchsregelung, der kann die quasi sehen, wann er möchte. Und ja, macht das auch, ist ein guter Vater. Amy legt ihm dabei auch keinen Stein in den Weg, das ist alles top. Wie das dann so ist, regt sich dann bei ihm irgendwann aber auch der Wunsch, wieder in einer Beziehung zu sein. Also er lebt sich gut ein in Omaha, beruflich ist alles cool, mit der Ex-Frau ist alles geklärt, er hat sein Familienleben. Aber irgendwie, ja, er vermisst die Zweisamkeit einer Beziehung und er meldet sich bei Dating-Apps an, aber merkt, dass das irgendwie nicht so sein Ding ist. Also dieses Dating-Game nach irgendwie so langer Ehe und so langer Beziehung, da kommt er nur sehr schwer wieder rein und diese Apps empfindet er irgendwie auch so ein bisschen als oberflächlich und nervig und auch so ein bisschen verwirrend.
Kann man, glaube ich, nachvollziehen.
Ja, kann man. So, dass er die jetzt auch gar nicht so exzessiv nutzt und da jetzt gar nicht so ganz große Hoffnung reinsteckt. Eines Tages betritt Carrie Farver die Werkstatt, in der er arbeitet. Das ist die Dame mit dem Kurzhaarschnitt, wo ich dir ein Bild von geschickt habe.
Ja, und da muss ich direkt sagen, als ich das Bild sah, kam die Gute mir irgendwie bekannt vor.
Ich habe dir schon mal Fotos geschickt, wahrscheinlich ziemlich genau die, weil wir den Fall schon mal besprechen wollten, vor Monaten. Dann ist die Aufnahme aber ausgefallen und dann haben wir stattdessen was anderes gemacht und jetzt hatte ich irgendwie diesen Fall dann schon so lange vorbereitet in meinem Tableau liegen, dass ich dachte, jetzt ist der endlich mal fällig. Ja.
Ja, okay, alles klar. Ja, gut, dann erklärt sich das.
Also Carrie Farver betritt diese Werkstatt, möchte ihren Ford reparieren lassen und Dave ist direkt geflasht von ihr. Das ist so eine Frau, wie er sich die vorstellt. Also die flasht ihn optisch auf jeden Fall. Die beiden verstehen sich auch gut in diesem flüchtigen Kontakt, aber es bleibt erstmal dabei. Also er traut sich da nicht irgendwie, vielleicht weiß ich nicht, nach einer Nummer zu fragen oder ob sie Single ist, ist ja auch einfach eine vielleicht sehr, sehr offensive Situation. Ne? So, sie erwartet eine Dienstleistung von ihm und er will dann da irgendwie sowas anbahnen, das wäre auch einfach unpassend gewesen. Es hat sich einfach nicht ergeben, da sie zu fragen, wieso ihr Status ist.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass mit einem zunehmenden Alter sowas wie Flirten oder sowas auch irgendwie ein bisschen weiter wegrückt vom Lebensalltag, sagen wir mal so.
Vor allem auch, wenn du das so lange also, raus bist aus dem Game.
Ja, wenn du so lange raus bist, das natürlich auf der einen Seite auch, also keine Ahnung, kann er das noch, ja, wenn er es jemals konnte, wer weiß, ist ja irgendwie auch typabhängig. Aber auf der anderen Seite ist halt also auch die Chance, jemanden zu treffen, die oder der einfach frei ist, ungleich geringer, als wenn du Anfang 20 bist.
Das ist auch so eine Sache, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann, weiß ich nicht, auch in der Beziehung oder in der Ehe ist, ist definitiv höher, als wenn man noch jung ist, das ist ganz klar. Ja. Naja, jedenfalls hat er sie so als Kundin abgespeichert, die beiden führen irgendwie auch coolen Smalltalk, verstehen sich auf menschlicher Ebene gut, aber das war's halt erstmal. Das ist ein sehr, sehr, ja, flüchtiger Kontakt auf jeden Fall. Er ist dann erstmal wieder so online unterwegs und lernt dann da eine junge Frau namens Liz Golia kennen. Das ist die auf dem dritten Foto, das ich dir geschickt habe.
Wie war der Vorname? Nis?
Liz.
Liz, ja. Okay.
Liz Golia und er, die teilen einige Dinge, die sind relativ frisch getrennt, die waren beide verheiratet, die haben beide zwei Kinder aus erster Ehe und so haben die einiges an Themen so für sich gemeinsam gefunden, womit man dann so ins Gespräch kommt und worüber man einfach connectet.
Also dann aber doch über eine Dating-App, ja?
Genau, ja.
Das ist ja dann doch mal interessant an der Stelle.
Allerdings ist Liz jetzt nicht so hundertprozentig sein Cup of Tea, also er kann sich keine Beziehung mit ihr vorstellen, sie flasht ihn nicht so, aber er sehnt sich halt nach Zuneigung, also sagt er ihr von Anfang an so, ey, ich weiß nicht, ob es für eine Beziehung reicht, wir können uns kennenlernen, vielleicht auch auf intimer Ebene, aber Beziehung ist vielleicht zu weit weg so, ne? Also er spielt mit offenen Karten, ja, nicht mit ganz offenen Karten, aber er sagt ihr zumindest, dass es wahrscheinlich nicht für eine emotionale Bindung reicht, sondern eher so auf dieser körperlichen Ebene sich abspielen wird.
Okay, verstehe.
Das ist für sie auch vollkommen okay, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass sich aus so einer Körperlichkeit dann auch irgendwie was Emotionales ergibt. Das ist ja auch nicht selten, ne? Also dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, Zeit verbringt, häufiger gemeinsam Serotonin-Ausschüttungen erlebt und dann sich vielleicht doch irgendwie so aneinander gewöhnt und ineinander verliebt, das passiert. Das ist nicht ungewöhnlich. Diese Gefühle scheinen auch zu entstehen, allerdings eher einseitig, eher bei ihr. Und sie, ja, nimmt ihn immer mehr so in Beschlag. Er mag sie, er mag auch so die Konversation mit ihr, er verbringt auch gerne Zeit mit ihr. Aber er merkt, dass sie sehr fordernd ist und dass darunter auch so die Zeit mit Freunden leidet, die Zeit mit der Familie, weil sie einfach sehr viel Raum einfordert. So. Und so verbringt er nach und nach irgendwie jede freie Minute mit ihr, ohne das so richtig zu wollen. Und beendet das dann irgendwann, weil er halt merkt, so er fühlt sich da nicht wohl, ihm fehlt da so ein bisschen die Luft zum Atmen. Sie akzeptiert diese Freiräume nicht, die er manchmal auch haben möchte.
Ja, kann man sich ganz gut hineinversetzen.
Ja, das sind ja auch Szenarien, die wahrscheinlich jeder auch schon mal irgendwie erlebt hat. Also so.
Ja, ich glaube, das ist auch relativ normal, dass so seine erste vermeintlich erste Begegnung mit einer potenziell neuen Partnerin nicht direkt die richtige sein muss.
Nee, absolut nicht.
Jeder, der mal so, keine Ahnung, eine gewisse Single-Phase hinter sich hatte, weiß eigentlich, wovon ich jetzt gerade spreche. Das ist eigentlich, glaube ich, auch ganz normal, dass man dann so, es ist so ein Stück weit, wie soll ich sagen, irgendwie Abenteuerlust verbunden mit Selbstfindung. Und auf diesem Weg begegnet man vielen anderen Menschen und mal ist es halt irgendwie mehr, mal ist es weniger, mal ist es freundschaftlich, hinter verpufft das Ganze wieder oder auch nicht oder es bleibt. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Phase, vielleicht auch eine ganz lehrreiche Phase, die jeder mal durchleben sollte, ich weiß nicht genau.
Ich denke auch, dass man nach so einer langen Beziehungsphase, wenn man dann wieder datet, sich auch selber nochmal neu kennenlernt. Also ich glaube, dass man in Beziehungen dann vielleicht auch selber ein anderes Bild entwickelt, als man das vorher in Single-Phasen hatte, dass man auf andere Dinge Wert legt, vielleicht weniger kompromissbereit ist, auch je älter man wird. Und
absolut.
Was wir hier sehen, ist eben auch einfach der Fakt, dass Menschen auch unterschiedliche Nähebedürfnisse haben. Sie hatte offensichtlich ein sehr, sehr ausgeprägtes, für sie hieß Partnerschaft oder auch, wenn es auf so einer körperlichen Ebene läuft, für sie heißt das dann eben 24/7 verfügbar sein und andere Menschen brauchen eben auch Freiräume und ersticken, wenn sie so eingekesselt werden. Und dann ist das absolut gut, wenn man das offen und ehrlich kommuniziert, weil letzten Endes niemand glücklich wird, wenn man sich in so eine Verbindung reinzwingt, wo man die eigenen Bedürfnisse zu sehr hinten anstellt.
Ja, auf jeden Fall, das ist einfach so. Und hier in dem Fall kann es auch einfach so gewesen sein, dass sie mehr in ihm gesehen hat, als er in ihr.
Safe.
An der Stelle passt es dann halt einfach nicht.
Ja, 100%. Naja, er spricht jedenfalls die Trennung aus. Die beiden trennen sich auch so im einigermaßen Guten. Also es gibt keinen großen Streit. Sie akzeptiert, das muss es ja auch akzeptieren. Wenn eine Seite eben entschließt, dass es keine Zukunft mehr gibt, dann ist es ja auch einfach relativ vermessen zu sagen, so, nee, akzeptiere ich nicht, wir machen jetzt einfach mal weiter. So, das passiert halt, das passt halt nicht.
Ja.
Und er geht wieder in dieses Online-Dating-Game und siehe da, der Zufall ist ihm hold, das Glück ist ihm hold. Er entdeckt auf einer Online-Plattform, auf der er sich angemeldet hat, eben Carrie Farver, die Frau, die ihm als Kundin so aufgefallen ist und die ihn so nachhaltig beeindruckt hat.
Das ist natürlich ein riesiger Zufall. Oder hat er vielleicht absichtlich gesucht?
Ich weiß nicht, ob man absichtlich suchen kann. Also ich gebe zu, es gab mal eine Phase, wo ich Dating-Apps auch relativ exzessiv genutzt habe. Da konnte man aber, glaube ich, gar nicht gezielt suchen. Ich weiß es gar nicht. Also das ist jetzt, nagel mich nicht fest.
Ja, ich meinte mehr so, er wird ja durch diesen Reparaturdienst möglicherweise auch ihre Adresse kennengelernt haben und damit konnte er es zumindest ein bisschen weiter eingrenzen.
Ach so, ja, also so klar, so Umkreissuche und Altersfilter und so Sachen, das natürlich schon. Vielleicht hat er das getan, das weiß ich nicht.
Ja.
Er hat auf jeden Fall Glück, denn auch sie wohnt noch gar nicht so lange in Omaha. Sie kommt aus Ohio, aus einem Ort namens Macedonia. Und auch diesen Ort hat sie hinter sich gelassen mit ihrem Ex-Mann und ihrem Sohn, um eben in Omaha neu anzufangen. Also ähnliche Story wie auch seine eigene.
Mhm.
Sie ist Programmiererin, arbeitet also in der IT-Branche, verdient da gutes Geld und ja, hat durchaus dunkle Zeiten erlebt in ihrem Leben, starke Depressionen hinter sich gelassen, sich da rausgekämpft, also durchaus ein Weg, der ja ein Weiter sein kann und mit einer bipolaren Störung diagnostiziert, also das nannte man früher manisch-depressiv, das bedeutet so, dass du so, ja, im Prinzip hin und her gerissen bist zwischen extremer Motivation, Dinge zu tun und extremem Trübsal. Also du bist so entweder unglaublich euphorisch und energiegeladen oder dir fehlt jegliche Energie. Das ist oft so, so ein Wechselbad der Gefühle. Das kann auch Monate dauern, so zwischen diesen manischen und Tiefphasen. Aber ist natürlich sehr, sehr schwer, auch für das Umfeld, weil das Umfeld dann oft nicht begreift, woher kommt jetzt dieses Tief, woher kommt dieses Hoch, kann ich irgendwas dafür tun, kann ich irgendwie helfen oder nicht, ne? Und das sind auch Menschen, habe ich mal gelesen in einem Bericht über diese bipolare Störung, das sind oft Menschen, denen ihr Leben so ein bisschen erscheint wie ein Film, auf den sie keinen Einfluss haben. Also ich habe von der Betroffenen gelesen, die gesagt hat, es ist so, als ob man als Zuschauer auf das eigene Leben blickt und das Gefühl hat, keine Kontrolle über den Ablauf zu haben.
Mhm. Wollen die überhaupt eine Kontrolle haben?
Ja, natürlich. Also ich meine, die wünschen sich ja auch, dass das dieses, weiß ich nicht, Auf und Ab, der einfach nicht da ist, ne? Also ich glaube, diese manische Phase, wo du so das Gefühl hast, du kannst Bäume ausreißen und du gehst irgendwie 1000 Projekte an, du bist voller Energie, du brauchst keinen Schlaf und so, das ist, wahrscheinlich kann das sehr, sehr produktiv und auch befriedigend sein, aber wenn du dann in diese Tiefs fällst und einfach, weiß ich nicht, das Bett nicht verlässt und an allem zweifelst und vor allem Angst hast, das muss unheimlich lähmend sein, ne? Also
es wirkt halt auch unglaublich unausgeglichen tatsächlich.
Also ja, natürlich.
Wenn du wirklich so eine krasse Achterbahnfahrt durchlebst und irgendwie nie so im Gleichgewicht dich einpendeln kannst.
Ja, das sind chemische Imbalancen im Körper unter anderem. Und du hast halt einfach keinen Einfluss darauf. Und es ist auch nichts, was irgendwie von deinem Umfeld steuerbar oder beeinflussbar ist. So die, man hat dann so vielleicht irgendwie so den Gedanken, ja, okay, man muss die Person einfach nur vernünftig einbetten, sozial oder emotional, ne? Aber das stimmt halt nicht. Du kannst diesem Menschen nicht genug Halt geben, als dass diese Phasen nicht trotzdem kommen. So, das ist
ja, also ich, so wie du es beschreibst, scheinen mir auch diese Höhenflüge einfach viel zu intensiv und krass zu sein, als dass sie halt lange anhalten können, wenn sie halt nicht erfolgsversprechend sind oder einen gewünschten Erfolg erbringen.
Ja.
Und ich frage deswegen, die das überhaupt wollen, weil so wie du es eben gerade beschrieben hast mit dieser Metapher wie ein Film, der an einem vorbeiläuft, klang das ein bisschen nach so einer gewissen Passivität und einer so einer Resignation auch, weißt du?
Nee, einfach eine Resignation und auch einfach einem Unvermögen, das eigene Leben zu steuern teilweise, weil man einfach keinen Zugriff findet in manchen Phasen, ne? Also ich hatte mal eine Partnerin, auch während unserer WG-Zeit, die mit so einer leicht bipolaren Störung diagnostiziert war. Und weiß dann wahrscheinlich, wer gemeint ist.
Ja.
Für mich war das unheimlich schwer, weil ich super naiv war damals. Sie hat mir das erzählt von Anfang an und ich dachte so, ja, okay, damals, sie meinte auch noch manisch-depressiv und ich habe dann gegoogelt, okay, so und so. Und ich dachte, okay, wenn ich einfach nur ihr Halt gebe, dann wird das nicht, dann ist das, dann reicht das, ne? Und ich war so vollkommen überfordert mit diesen Schwankungen teilweise. Ich kann mich dann noch sehr, sehr gut dran erinnern und ich stelle mir nach meiner eigenen Depression diese Tiefphasen einfach so vor, wie das, was ich erlebt habe. Und diese manischen Phasen, ja, das ist dann halt wahrscheinlich das totale Gegenteil. Also ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, wenn das so dein Leben über Jahre, also dein ganzes Leben ist, ne? Das,
Absolut. Vielleicht mal kurz zurück zum Fall. Du sagst, dass Carrie diese Zeit überwunden hat. Jetzt frage ich mich an der Stelle, hat sie die wirklich überwunden oder ist sie gerade in so einer manischen Phase?
Ja, das kann ich natürlich von außen nicht beurteilen. Also sie scheint sie überwunden zu haben. Sie kommuniziert das auch offen. Sie ist beruflich erfolgreich. Sie scheint mit ihrer Familie alles soweit geklärt zu haben. Und sie hat sich Hilfe gesucht. Sie ist medikamentös eingestellt. Also sie läuft gut. Sie funktioniert auf jeden Fall gut.
Okay, alles klar.
Ja, Dave und sie beginnen also jetzt zu daten. Und die verstehen sich top. Also das, wie er sich das vorgestellt hat, dass es zwischen den beiden sein könnte, das bestätigt sich. Die sind ein Herz und eine Seele und spüren direkt große, große Zuneigung zueinander. Eins der ersten Dates hat allerdings so einen faden Beigeschmack. Die sind gerade bei ihm zu Hause angekommen, wollen sich's gemütlich machen und es klingelt an der Tür und Liz Golia, die abgelegte Geliebte, steht vor der Tür und holt ihre letzten Sachen ab und es kommt halt zu so einem awkward Moment, so eine kleine Konfrontation, so die abgelegte Geliebte, die neue anbandelnde Partnerin und eher so, also so, ja, so betretenes Schweigen und man gibt halt so die Sachen raus, man weiß nicht so richtig, was man sagen soll.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Eigentlich genau das Worst-Case-Szenario für ihn. Das, was er auf jeden Fall nicht beim ersten Date wollte.
Ja, genau. Aber davon lassen sie sich jetzt gar nicht beeindrucken oder runterziehen. Die vergessen diesen Vorfall auch relativ schnell und die nächsten Wochen sind so absolut Wolke 7. Seine Wohnung, die ist quasi in der Nähe von ihrer Arbeitsstelle und so verbringt sie eigentlich jeden Tag bei ihm. Also das, was er zuvor moniert hat bei Liz, dieses zu viel Nähe, das ist jetzt gar kein Problem für ihn, das findet er total gut. Er erzählt auch Freunden, dass er sich zum ersten Mal seit seiner Scheidung wieder vorstellen kann, mit einem Menschen irgendwie was Festes einzugehen. Also er ist komplett hin und weg von ihr.
Welches Jahr haben wir jetzt?
2012.
Also immer noch im gleichen Jahr, ja.
Ja, also Anfang 2012 war die Scheidung, er ist umgezogen und dann war das so die Zeit der Frühlingsgefühle, sag ich jetzt mal, und des Sommers, wo dann so diese ersten Sachen passiert sind, so mit Liz und so, ne, Sommer, Herbst und so. Im November kommt er dann halt fest mit Carrie Farver zusammen. Also so
okay. Nach so. Also das war. Nach so einem halben Jahr oder was?
Nach so ein paar Wochen Anbahnungsphase, ein paar Monate, sind die halt dann ab November, machen die es halt dingfest und sind ein Paar.
Okay. Aber das Scheidungsjahr ist noch nicht abgeschlossen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in den Staaten läuft mit dem Scheidungsjahr. Ich glaube, das ist ähnlich.
Nee, das ist ja auch mehr so ein juristisches Ding, so, ne? Aber grundsätzlich nach so einer langen Beziehung so früh wieder in was Neues einzusteigen, steht nicht wirklich in einem gesunden Verhältnis. Also,
kann man,
wie gesagt, Flirts und Beziehungen, Liaisons, okay. Aber dann wirklich zu sagen, was Festes zu starten und diese Aussage bei Freunden zu treffen, wirkt auf mich jetzt im ersten Moment ein bisschen früh.
Kann man von außen, finde ich, unmöglich beurteilen. Das kann ja auch sein, dass die Ehe die letzten 2-3 Jahre eigentlich nur noch auf dem Papier stattgefunden hat, der Kinder wegen, und er hat sich da schon distanziert emotional. Also ich finde, es ist schwer, das pauschal zu sagen. Aber du hast natürlich recht, so objektiv betrachtet wirkt es sehr früh, das stimmt.
Ja, aber du hast auch recht. Also wahrscheinlich ist es einfach so, wie du sagst.
Wie gesagt, ich kann darüber keine Aussage treffen, ob es jetzt verfrüht war oder nicht, aber es gibt natürlich beide Möglichkeiten stehen. Da hast du natürlich, wie gesagt, würde ich dir gar nicht in Abrede stellen. Es ist jetzt, wie gesagt, so, dass sie fast bei ihm wohnt. Also die wohnen nicht zusammen. Sie hat ihre eigene Wohnung, aber sie ist einfach jeden Tag da. Am Morgen des 13. November, da frühstücken die zusammen, und als Dave das Haus verlässt, sitzt Carrie noch im Schlafanzug auf der Couch. Die muss das Haus immer so eine Stunde nach ihm verlassen, sodass die morgens ein bisschen noch chillen kann.
Und wer hätte gedacht, am gleichen Tag, 9 Jahre später, erscheint die erste Folge vom Blutrausch-Podcast. Entschuldigung.
Ja, stimmt.
Sorry.
Ja, und es ist einfach ein Morgen wie jeder andere. Sie will halt noch ein bisschen chillen. Es gibt einen Abschiedskuss. Die beiden machen kurz aus, dass sie sich dann nach ihrer Arbeit wieder bei ihm treffen und einen entspannten Abend machen. Irgendwie Fernsehen, Pizza, so das Übliche. Aber es gibt an diesem Tag eine dramatische Wendung, auf jeden Fall. Wenige Stunden später erhält Dave auf der Arbeit eine SMS von Carrie, und sie fragt, ob sie nicht fest zusammenziehen wollen, und er ist irritiert, weil sie darüber vor kurzem gesprochen haben, dass beide das eigentlich auf keinen Fall erstmal wollen, sondern dass es noch zu frisch ist jetzt so nach 2 Monaten Beziehung, und dass man erstmal gucken will, wie sich alles entwickelt, wie man so diesen Alltag gemeinsam meistert, aber dass es gut ist, dass jeder noch sein eigenes Refugium hat, sag ich mal. Und er ist dann irgendwie total perplex, dass sie ihm diese Frage stellt, obwohl das vor ein paar Tagen schon geklärt wurde, und antwortet halt, dass darüber doch gesprochen wurde, dass man sich doch einig war, dass man erstmal nicht zusammen wohnen möchte, und warum sie jetzt ihre Meinung geändert hat. Und darauf kommt erstmal nichts, und dann kommt so eine total aggressive Mail zurück, dass das einfach nur ein Test war und dass ihr schon klar war, dass er es nicht ernst meint, dass es aber egal ist, weil sie schon einen neuen Partner hat und er sich verpissen soll. So, also so totaler Kontrast zu dem, was...
What?
Ja, so totaler Kontrast zu den letzten Wochen quasi. Dave ist natürlich total vor den Kopf gestoßen, ne? Ich meine, der lernt jetzt zum ersten Mal so eine total aggressive Seite von ihr kennen und auch so eine, ja, weiß ich, beleidigende Seite. Der hat sie als sehr sanfte Person kennengelernt und dann auch dieses, ich habe schon wieder jemand Neuen, das macht ihn böse, aber er möchte eben jetzt nichts Falsches schreiben, weil er weiß, geschriebene Wörter können oft missverstanden werden. Er möchte das dann abends unter 4 Augen einfach ausdiskutieren. So, er nimmt sich vor, den Ärger erstmal runterzuschlucken und dann abends in aller Ruhe mit ihr zu sprechen.
Klingt sehr vernünftig.
Das ist sehr, sehr vernünftig, ja. Also ich glaube auch, dass so zu viel Hin- und Hergeschreibe in erregtem Zustand wirklich viel zerstören kann, weil man eben nicht die Gestik, die Mimik hat, oder an der Stimme hörst du ja auch, wie jemand etwas meint. Und wenn du das geschrieben siehst und du bist vielleicht gerade sauer, dann interpretierst du da vielleicht auch eine Tonlage rein, die gar nicht gegeben ist, oder eine Intention, die gar nicht gegeben ist, und ich finde es auch besser so.
Es ist, ja, und es ist natürlich auch unfassbar anstrengend, SMS oder Nachrichten zu schreiben. Das hat ja immer was mit einer gewissen Aktivität zu tun. Ich glaube, dass mal neben diesen Kommunikationsaspekten, die du gerade beschrieben hast, es einfach auch so ist, dass halt diese dauerhafte, Tätigkeit, eine Nachricht zu schreiben, zu warten, auf eine nächste zu antworten, also erstmal zu reagieren, zu lesen, zu antworten, wieder zu warten, reagieren, lesen, antworten, wieder zu warten und so. Ne, das ist ja dann irgendwie auch etwas, was einen die ganze Zeit triggert, wo man nie wirklich ausgeglichen bei ist.
Ja, genau. Als er allerdings abends nach Hause kommt, ist die Wohnung leer und Carrie erscheint an diesem Abend auch nicht mehr bei ihm zu Hause. Er guckt sich ihr Facebook-Konto an. Damals konnte man immer noch sehen, wann jemand das letzte Mal online war, und er sieht, dass sie abends um 21:45 das letzte Mal online war und ihn als Freund entfernt hat. Und er ist so, ja, er findet das total albern. Also es ist so Kindergarten-Niveau für ihn und macht ihn halt noch ein bisschen wütend. Aber er will natürlich jetzt irgendwie schon auch die Situation klären und wissen, was Sache ist.
Klar.
Also schreibt er ihre Mutter an, die noch in Macedonia wohnt, also wo Carrie ursprünglich herkommt, und die sich auch um den Sohn Max kümmert, also die so als Großmutter auch sich um den Sohn kümmert. Und die sagt dann, dass sie von Carrie, von ihrer Tochter, diverse SMS an diesem Tag erhalten hat, an diesem 13. November, ungewöhnlich viele. Und in denen ging es darum, dass sie Hals über Kopf ihren Job gekündigt hat und einen neuen Job in Kansas angefangen hat, also in einem anderen Bundesstaat. Und dass sie auch nicht wüsste, wann sie zurückkommt, dass sie mit Dave Schluss gemacht hat und dass sie vielleicht auch in eine Psychiatrie geht, um sich behandeln zu lassen aufgrund ihrer bipolaren Störung und dieser Trennung. Das ist jetzt erstmal so der Stand. Und Nancy, also die Mutter, macht sich auch große Sorgen um ihre Tochter. Jetzt vor allem, als auch wo Dave anruft und dann von seinem Erlebnissen des Tages erzählt, machen sich beide große Sorgen. Beide versuchen auch mehrfach, Carrie anzurufen. Die reagiert aber nicht auf Anrufe.
Und Dave und Nancy kannten sich aber auch schon
Die
vorher, ja?
hatten
Das ist.
sich mal bei so einem FaceTime-Gespräch irgendwie kennengelernt, also
Ah, ja.
aber nur so telefonisch flüchtig. Die wussten voneinander, haben einmal so miteinander Kontakt gehabt, aber waren jetzt nicht irgendwie so dicke. Wie gesagt, sie reagiert nicht auf Anrufe und sie reagiert immer sehr knapp und abgehackt auf Nachrichten und da auch teilweise sehr widersprüchlich. Schreibt sie dann mal, dass sie in der einen Stadt wohnt, mal, dass sie in einer anderen Stadt wohnt, mal ist sie in der Psychiatrie, mal nicht, mal plant sie das, mal nicht. Also so Kauderwelsch und so hin und her. Und sie erscheint nicht auf der Hochzeit ihres Bruders und auch nicht auf der Beerdigung ihres Vaters. Und das ist für Nancy, ihre Mutter, dann so ein Zeichen, dass irgendwas wirklich, wirklich super Schlimmes passiert sein muss bei ihr, dass also es ihr gar nicht gut geht, weil sie das eigentlich nicht verpasst hätte, beide Gelegenheiten nicht. Und sie geht jetzt davon aus, dass sie auf jeden Fall einen psychischen Zusammenbruch hatte und nimmt sich vor, so aus der Entfernung für sie da zu sein.
Und wie?
Ja, indem sie halt immer wieder schreibt, Kontakt aufrechterhält und Hilfe anbietet.
Also einseitig Kontakt aufrechterhält,
Ja,
ne?
genau. Also ja, Carrie antwortet schon immer wieder, aber natürlich,
Ach so,
ja.
ja.
Aber wie gesagt, sehr wirr und auch sehr, sehr, ja, sehr abgehackt oft.
Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass die gute Liz irgendwas damit zu tun hat?
Ah, Detektiv Daniel. Ja, wollen wir mal schauen, ob du recht behältst.
Schauen wir mal.
Ja, Nancy findet es auch komisch, dass die SMS, die sie von ihrer Tochter bekommt, dass die oft voller Rechtschreibfehler sind, denn eigentlich achtet ihre Tochter da sehr genau drauf. Die ist sehr penibel beim Schreiben. Aber wie gesagt, das schiebt sie auch noch auf diese psychische Episode, dass sie da gerade irgendwie, dass es ihr nicht gut geht und sie deswegen einfach, ja, so kauderwelscht. Carrie schreibt ihr jetzt, dass sie sie in Ruhe lassen soll, also Nancy Carrie in Ruhe lassen soll, dass die mit ihrem alten Leben abgeschlossen hat und dass sie alle ihre Sachen auch verkauft hat, also all ihr Hab und Gut verkauft. Sie will keinen Ballast mehr tragen und sie schickt ihr auch einen Scheck von der Käuferin, so als Bestätigung: Guck hier, ich habe alles verkauft. Und diese Käuferin ist eben Liz Goldia, über die wir schon gesprochen haben.
Aha.
Und so taucht jetzt für Nancy das erste Mal dieser Name Liz Goldia auf. Den kannte sie vorher nicht. Also sie wusste nicht, dass es da diese Ex-Partnerin von Dave gab. Sie spricht jetzt mit Dave darüber und sagt: Ey, da gibt es irgendeine Liz, die hat anscheinend alle Sachen gekauft. Dave kennt sie natürlich und setzt sich jetzt mit ihr in Verbindung und fragt, was das für eine seltsame
Das hört sich
Geschichte
auch
ist. Ja.
genau, kommt dementsprechend fassungslos wahrscheinlich.
Ja. Als er allerdings Liz anruft und dann damit konfrontiert, da fällt die aus allen Wolken, denn sie hat nichts von Carrie gekauft und kann sich nicht vorstellen, woher diese Information jetzt kommt oder woher dieser Scheck kommt. Allerdings ist vor einiger Zeit ihr Scheckbuch geklaut worden, sodass es halt sein kann, dass jemand damit quasi Schindluder getrieben hat.
Oder ist es die Ex-Frau von Dave?
Amy Flora, die bisher überraschenderweise noch gar keine Rolle gespielt hat.
Fabian, du machst es an diesem Abend doch recht spannend, wenn ich das mal so sagen
Ja,
darf.
es ist eine spannende Geschichte und es ist eine filmreife Geschichte auf jeden Fall.
An deinen Lippen kleben jetzt Millionen, nein, Milliarden Ohren. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Das bist du uns schuldig.
Ja, ich will euch auch gar nicht lange zappeln lassen. Carries Textnachrichten werden jetzt immer wirrer und beleidigender, also an Nancy, aber auch an Dave. Sie beleidigt vor allem ihre Mutter, dass sie eine schlechte Mutter war, dass sie zu kontrollig ist, dass sie eine Dirne ist, eine Dame, die für monetäre Gegenleistungen sexuelle Gefälligkeiten anbietet. Also sie schreibt Dinge, die man seiner Mutter eigentlich nicht unbedingt an den Kopf knallen sollte. Und Nancy erkennt ihre Tochter da so gar nicht wieder. Jetzt psychotische Episode hin oder her, so hat sie das noch nie erlebt. Und wie gesagt, im Prinzip ist sie sich eigentlich sicher, gepaart auch mit dieser schlechten Rechtschreibung, dass da vielleicht irgendwas passiert ist, dass vielleicht gar nicht ihre Tochter da schreibt.
Ja.
Aber sie hat halt keine Anhaltspunkte, um jetzt erstmal zur Polizei zu gehen. Sie macht das, sie geht zur Polizei, aber die ermitteln nur sehr zaghaft, denn auch in Amerika ist das so, dass Menschen eben Aufenthaltsbestimmungsrecht über ihre eigene Person haben, also machen können, was sie möchten. Und die Polizei sagt halt auch, ja gut, ihre Tochter hält ja den Kontakt zu ihnen, da können wir jetzt wenig machen. Was sie aber machen, ist Dave ausfindig machen als letzte Person, die sie nachweislich gesehen hat, und mit ihm halt reden. Also weil sie natürlich wissen, okay, wenn vielleicht eine Gewalttat vorliegt, dann ist so das persönliche Nahfeld im Prinzip relativ wahrscheinlich als Quelle für so eine Gewalttat. Also sprechen wir zumindest mit dem Ex-Partner, der hat sie auch zuletzt gesehen.
Ja.
Sie laden ihn ein, er kooperiert total und die können keinerlei Beweise oder Indizien dafür finden, dass er irgendwas gemacht hat. Also er ist, wie gesagt, total kooperativ und macht sich auch keineswegs verdächtig, widerspricht sich nicht, und die Polizei verwirft diese Theorie ganz, ganz schnell, dass er möglicherweise irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte. Carrie schafft es jetzt auch, die Polizei persönlich anzuschreiben, also einen ermittelnden Polizisten persönlich anzuschreiben, und schreibt dem, man solle Dave einfach in Ruhe lassen, der hat nichts gemacht. Und der Polizist versucht jetzt, sie so in so ein Gespräch zu verwickeln, um zu wissen, rauszufinden, wo sie ist, was sie so umtreibt und was sie macht. Und sie schreibt, dass die Polizei sie in Ruhe lassen soll, dass sie einfach ihr eigenes Leben führen will. Dave soll in Ruhe gelassen werden. Sie will auch auf gar keinen Fall was von der einen Person hören, die ihr das Herz gebrochen hat. Da kristallisiert sich dann raus, dass damit Liz gemeint ist, weil sie offensichtlich unterstellt, dass Dave mit Liz immer noch eine Beziehung oder eine Affäre hatte, so auch während sie zusammen waren. Liz findet dann einige Tage später an ihrer Garage einen Schriftzug. Da hat jemand mit einer Spraydose Daves Hure an ihre Wand geschrieben, also wenig subtil. Sie ist natürlich der Meinung, dass das die Verschwundene ist, die da so einen Rachefeldzug führt. Währenddessen schreibt Carrie immer wieder Dave, dass sie ihn vermisst, dass sie ihn braucht, und ja, stalkt ihn auch, also schreibt ihm manchmal auch, wenn er irgendwo unterwegs ist, dass sie weiß, wo er ist, welche Kleidung er trägt. Also es ist ein bisschen gruselig, ne? Er kennt diese Frau auch einfach überhaupt nicht mehr wieder, in die er ja eigentlich auch verliebt war, so ein bisschen, oder wo er angefangen hat, sich zu verlieben.
Die er ganz anders kennengelernt
hat. Ganz, ganz anders, ja. Und er sagt in der Doku, die ich gesehen habe, er sagt, das ist absolut geisteskrank. Er hat pro Tag so um die 60 SMS und 100 E-Mails bekommen.
Oha.
Also in dieser Doku wurde sein Posteingang auch gezeigt, ne? Das ist also wirklich absolut geisteskrank, so im 5-Minuten-Takt E-Mails teilweise.
Krass.
So, die dann auch so total konträr waren, also teilweise wirklich sehr aggressiv und du bist das Letzte und bla bla bla, und dann aber wieder so, ich brauche dich, ich will dich zurück, also so kompletter Mindfuck, ne?
Wow, also ganz schön heftig. Ja, da kann man nur hoffen, dass die gute Carrie eine Flatrate hatte.
Ja. Er bekommt auch in dieser Zeit wirklich Hunderttausende von Anrufen und wechselt immer wieder sein Telefon und seine Nummer, aber immer wieder schafft es Carrie offensichtlich, diese ausfindig zu machen und ihn weiter zu belästigen.
Ich finde das alles so überraschend, ne? Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass jemand anders dahinter steckt.
Wer weiß. Auch Liz wird jetzt terrorisiert mit SMS und mit E-Mails, und da spricht Carrie auch ihr gegenüber deutliche Drohungen aus. Also, dass sie abstechen wird, ein Messer ins Herz jagen, ihr Glück zerstören und so. Also, sie ist sehr aggressiv Liz gegenüber, postet dann auf Facebook beispielsweise in ihrem Status auf einmal, dass Dave ihren Antrag gemacht hat und dass sie zugestimmt hat, und ändert dann ihren Status in verlobt mit Dave. Also, es wird absolut abstrus, und sie schreibt jetzt Liz dann auch immer wieder so, halt dich von meinem Mann fern, das Baby und ich, wir wollen nur mit unserem Mann alleine sein. Also so, es ist alles so totaler geisteskranker Psychoterror.
Also ich bleibe dabei, dass Liz irgendwas damit zu tun hat, dass sie diese ganzen Texte schreibt und sich automatisch in so eine Opferrolle bringt, aus der sie versucht, eine Gewinnerin zu werden.
Wer weiß, wer weiß.
Fabian, jetzt sag endlich.
Aktuell fühlt Liz sich jedenfalls bedroht, denn sie bekommt jetzt von Carrie auch Fotos aus ihrer Garage, also aus Liz' Garage und auch aus Liz' Wohnung. Also es scheint so zu sein, dass Carrie da eingedrungen ist und sie schickt Liz diese Fotos und sie zeigt damit, du bist nirgendwo sicher. So, ne? Also schon auch eine ja, creepy Situation.
Zumindest behauptet das Liz.
Zumindest behauptet das Liz. Und auch immer mit gepaart mit den Drohungen, lass Dave in Ruhe, wenn du dich an ihn ranmachst, dann wirst du mich kennenlernen, dann will ich dich umbringen.
Mhm.
Über diesen ganzen Terror hinweg nähern sich Dave und Liz jetzt wieder einander an, denn die verbindet jetzt dieser Psychoterror von Carrie und die sind jetzt für, die sind füreinander da und da entwickelt sich jetzt wieder was. Also sie machen jetzt quasi da weiter, wo sie vor der Beziehung mit Carrie aufgehört haben und sind wieder ein Paar. Das ist natürlich, ja, im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was die vermeintliche Carrie da so erzeugen wollte. Also sie wollte die beiden auseinandertreiben und wollte Dave für sich haben, hat aber quasi jetzt die Kontrahentin stärker an ihn gebunden.
Mhm.
Die Polizei versucht, all diese Nachrichten zurückzuverfolgen, aber können sie nicht. Die Spuren sind IT-technisch gut verwischt und das spricht natürlich auch wieder für Carrie, die ja Programmiererin ist und die halt natürlich auch weiß, wie man mit verschiedenen Servern und so die Spuren gut verwischt. Also das
stimmt,
das ist auf jeden Fall ein Punkt, der jetzt gegen deine Theorie so ein bisschen spricht, denn Liz ist da nicht so fit eigentlich.
Ja, das stimmt.
Dave, ja, registriert auch, dass ja bei ihm zu Hause dann irgendwie eine Scheibe eingeschlagen wird, also keine Ahnung, es so aussieht, als ob man bei ihm eindringen möchte und er hat auch so ein bisschen Angst um sein Leben mittlerweile, weil er diese Frau einfach so gar nicht mehr kennt und mittlerweile gar nicht weiß, wozu sie in der Lage ist.
Ja gut, also ich meine, diese ganze Situation ist natürlich sehr, sehr, sehr beängstigend. Psycho, würde ich sagen. Also wenn du jetzt überlegst, was das mit ihm macht, ne, und dass er halt quasi dauerhaft wirklich penetriert wird mit irgendwelchen Nachrichten, dass sein ganzes Leben irgendwie auf links gedreht wird im Prinzip und er diesen Menschen auch nicht wiedererkennt, den er vorher irgendwie lieb gewonnen hat, das ist schon wirklich, glaube ich, etwas, das einen Menschen auch ziemlich bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 2 Monate nach ihrem Verschwinden, im Januar, wird dann Carrie's Truck gefunden. Also die hat so einen Pickup-Truck. Der steht auf einem Parkplatz, auf so einem Wanderparkplatz. Die Polizei durchsucht den, findet aber keine Hinweise auf Carrie's Verbleib, findet nur an einem Lenkrad oder an einem Teil des Lenkrads einen Fingerabdruck, den sie nicht zuordnen kann. Das ist quasi alles, was sie so findet.
Ja.
Carrie's Terror ist unterdessen ungebrochen. Also die schreibt nach wie vor beiden, bedroht beide, bedroht vor allem Liz. Und im August 2013, also Monate nachdem das Auto gefunden wurde, das auch so eine Spur ins Leere war, da schreitet sie offensichtlich zur Tat. Liz' Haus geht in Flammen auf. Liz ist zu diesem Zeitpunkt bei Dave, sodass ihr nichts passiert, aber ihre beiden Hunde, ihre Katze und ihre Schlange verbrennen in den Flammen und ihr ganzes Hab und Gut ist halt weg. Das Haus brennt komplett nieder.
Ja.
Das findet jetzt Carries Sohn extrem seltsam. Der lebt, wie gesagt, noch in Ohio, da wo Carrie ursprünglich herkommt, mit seinem Vater und seiner Oma zusammen und der hat immer wieder auch Kontakt über Facebook mit seiner Mutter. Und er kann diese ganzen Stories, die er hört, nicht glauben, dass die so durchgedreht ist und dass sie so Sachen macht. Und jetzt, das ist jetzt so das i-Tüpfelchen für ihn. Er kann das einfach nicht glauben. Er beginnt jetzt daran zu zweifeln, dass er da überhaupt mit seiner Mutter schreibt und dass die das gemacht hat. Und er stellt ihr quasi 3 Fragen, die sie nur beantworten kann, wenn es wirklich Carrie ist.
Ja, okay.
Er fragt sie, was ist mein zweiter Name? Was war der Name unseres ersten Haustieres, der Boxer, also ein Hund? Und wer war mein bester Freund als Kind?
Das sind diese 3 Sicherheitsfragen, die man manchmal hinterlegen muss im Prinzip, ne?
Ja.
Total clever.
Daraufhin kommt keine Antwort mehr. Der Kontakt bricht ab und er ist sich jetzt sicher und auch Nancy, also die Mutter von Carrie, dass einfach irgendwer anders da den Kontakt aufrechterhalten hat, dass niemals Carrie geschrieben hat. Und der Kontakt, also dieser Verdacht lebt jetzt quasi in den fort. Sie können das aber nicht so richtig beweisen. Dave hat sich inzwischen von Liz getrennt. Die waren ja sowieso jetzt nie so richtig füreinander bestimmt, sage ich mal. Ne? Also die waren ja beim ersten Mal nur so eine Affäre und beim zweiten Mal war es ja auch eher so eine Zweckgemeinschaft aufgrund von diesen gemeinsamen Erfahrungen, die man gemacht hat.
Mhm.
Aber die sind jetzt mittlerweile auch getrennt. Er hat sich mittlerweile eine Waffe gekauft, um sich schützen zu können, weil im Januar 2014 seine Werkstatt verwüstet wurde und er immer noch der Meinung ist, dass Carrie hinter ihm her sein könnte. Diese Waffe verschwindet aber kurz nachdem er sie gekauft hat. Jetzt ist das Ganze so ein bisschen, geht so ein bisschen Zeit ins Land, es passiert erstmal nichts, bis im April 2015 neue Beamte sich des Falles annehmen und so mit einem neuen Blick auf die Sache gucken. Und die sind offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen, denn die ziehen jetzt direkt die Tatsache oder die Möglichkeit in Betracht, dass Carrie niemals diese Sachen geschrieben hat, dass die von vornherein vielleicht sogar tot war, dass die aus der Gleichung rausgenommen wurde.
Ja.
Und die hören jetzt auch Nancy und Carries Sohn zu, die ja diesen Verdacht haben und entwickeln jetzt diese Hypothese, okay, das ist alles nicht Carrie gewesen. Also es muss jemand anders in ihrem Namen gewesen sein. Jemand gibt sich als sie aus.
Ja.
Und sie versuchen jetzt Hinweise dafür zu finden. Zuerst macht sie stutzig oder spricht für ihre Theorie, dass Carries Konto seit dem Tag des Verschwindens niemals angerührt wurde. Also wovon hätte sie leben sollen? Ja, sie hätte irgendeinen Job finden können, wo alles bar bezahlt wird, aber das ist ja schon.
Ja, also wo gibt es das heutzutage? Oder auch vor 10 Jahren gab es das nicht wirklich oder 13 Jahren.
Ja, also zumindest nicht in dem Maße, dass man da vernünftig von leben kann. Also es gibt natürlich immer Jobs, wo gerne bar bezahlt wird. Gastro ist so ein Beispiel oder so, ne? Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jemand mit einem durchaus guten Lebensstandard von heute auf morgen einfach wegspaziert und dann so ein Undercover-Leben führt. Und das findet die Polizei halt auch. Zumal die halt auch sagen, es ergibt für sie eigentlich gar keinen Sinn zu gehen. Sie hatte beruflich zu der Zeit Erfolg. Es lief privat gut und sie hatte eben auch durch die medikamentöse Einstellung keine Tiefs zu erwarten. Also sie war psychisch in einem stabilen Zustand, ne?
Ja.
Also ist jetzt so die Theorie, es war nie Carrie, die das geschrieben hat. Und offensichtlich teilt noch jemand diese Theorie, denn random geht eine Anzeige bei der Polizei ein gegen Amy Flora, gegen Daves Ex-Frau, die bisher noch gar keine Rolle gespielt hat.
Aha, siehst du?
Die Anzeige kommt von Liz und Liz ist der Meinung, dass nur Amy in Frage kommt, weil die immer die ganze Zeit noch was von Dave wollte und so undercover die Fäden gezogen hat.
Ist schon komisch, dass Liz immer dann ins Spiel kommt, wenn sowas passiert, ne?
Am Tag nach der Anzeige geht Liz in einem Park spazieren und wird angeschossen von einem Angreifer, den sie nicht erkennen kann. Und ja, sie hat eine Schusswunde im Oberschenkel und die Wunde, die Munition passt zu der Waffe, die Dave gestohlen wurde. Die Polizei wirft jetzt also einen Blick auf Amy Flora, denn Liz behauptet halt, dass nur sie eigentlich die Angreiferin sein könnte. Aber die hat ein Alibi, die Nachbarn haben sie auch zu Hause gesehen, die hat ihr Haus nicht verlassen und die hat auch keinen Grund. Also die kann jetzt auch glaubhaft machen, dass sie überhaupt keinen Grund hat, irgendwelche Nebenbuhlerinnen ausschalten zu wollen. Sie hat keinerlei Interesse, die Beziehung zu Dave wieder aufleben zu lassen. Die Polizei, die hat jetzt so ein bisschen das Auge allerdings wie du schon die ganze Zeit auf Liz geworfen, denn denen kommt das alles so ein bisschen spanisch vor, dass die quasi diese Anzeige geschaltet hat, am Tag danach direkt angeschossen wird.
Und deswegen ist es der Spanien-Fall oder was, warum?
Ja, vielleicht. Die machen jetzt Folgendes: Die ja, machen so eine Hausdurchsuchung bei Liz, durchsuchen da auch so ein bisschen, ja, also mit ihrem Einverständnis suchen da so ein bisschen, finden keine Waffe, werten aber ihr Handy aus und finden da ein Foto vom Dezember, auf dem der Truck von Carrie zu sehen ist, der aber von der Polizei ja erst im Januar gefunden wurde. Und das verstärkt so ein bisschen den Verdacht, dass Liz irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat, man sagt ihr das aber nicht. Also man sagt ihr nicht, dass man sie
Hält das noch
verdächtigt.
geheim?
Genau.
Verstehe.
Man hält das noch geheim. Man hat auch mittlerweile Fingerabdrücke von ihr genommen, sneaky, und die passen zu dem Fingerabdruck, der im Truck gefunden wurde. Also es ist ganz klar, dass sie dieses Auto gefahren hat.
Ja.
Man stellt dann auch fest, dass sie ein YouTube-Video hochgeladen hat auf ihrem Kanal, wo sie irgendwie Daves Haus gefilmt hat und dann irgendwie sowas geschrieben hat wie der Fremdgehort meines Freundes, also wo sie dann quasi Dave so das Haus gefilmt hat, als der ein Date hatte mit Carrie. Also
Aha.
nachdem sie und Dave schon getrennt waren. Das hat sie aber wieder gelöscht, aber das baut für die Polizei jetzt natürlich so ein Bild auf. Okay, die hat den Truck fotografiert, als er noch gar nicht gefunden war, der Fingerabdruck ist im Auto,
Ja,
die
klar.
hat die gestalkt und so.
Ja.
Die finden auch raus, dass Liz Carey mehrfach angerufen hat mit unterdrückter Nummer. Und da die sich ja überhaupt nicht kannten, bis auf diese eine Szene, wo die ihre Klamotten abgeholt hat, ergibt das halt überhaupt keinen Sinn. Aber die brauchen halt eindeutige Beweise. Die brauchen irgendwie Carries Überreste oder irgendwas. Und jetzt beginnen die halt so ein Psychospiel mit Liz zu spielen. Die holen die in die Wache und die sagen, dass sie absolut sicher sind, dass Amy Flora die Täterin ist und sich halt die ganze Zeit für Carrie ausgegeben hat. Dass sie Liz halt raten, dass sie auf sich aufpassen soll, also weil wahrscheinlich Amy hinter ihr her ist. Dass aber das Problem ist, dass sie keine Beweise haben, dass es halt ultra gut wäre, wenn Amy sich verraten würde. Beispielsweise, wenn das irgendwo in der Textnachricht erwähnt würde, dieses Verbrechen an Carrie, weil sie ja so viele Nachrichten schreibt und sich irgendwo verplappern würde oder so.
Ja.
Am gleichen Tag bekommt Liz dann von der vermeintlichen Carrie eine Nachricht, wo jemand sich outet und sagt, dass gar nicht Carrie schreibt, sondern dass jemand anders schreibt und genau den Mord an Carrie beschreibt. Also total plump, ne? Die Polizei sagt ihr, ey, wäre gut, wenn wir das irgendwie schriftlich hätten, so, und dann schreibt diese Person, die sie seit Monaten tyrannisiert, ihr eine Nachricht und schreibt, ey, haha, ich bin gar nicht Carrie, ich habe Carrie umgebracht und das habe ich so und so gemacht, ne? Also das ist so,
Ja, ist so strategisch gesehen nicht unbedingt das cleverste Manöver.
Es ist ziemlich plump und sie schreibt halt, dass sie als Dave zur Arbeit gegangen ist, im Haus überfallen hat. Hat halt die Passwörter für Facebook, fürs Handy und so weiter von ihr erpresst quasi mit vorgehaltener Waffe. Hat sie dann in ihr Auto gebracht, sie erstochen an einem stillen Ort und sie zerstückelt so. Und konnte auch Tattoos beschreiben, die Carrie hatte, die jetzt an Stellen waren, die nicht unbedingt super offensichtlich waren. Und deswegen geht die Polizei jetzt einfach davon aus, okay, das ist der wahre Tathergang gewesen, den Liz da verpackt hat, nur halt, dass jemand anders das zugegeben hat quasi, ne? Die können aber mittlerweile auch nachvollziehen, dass diese SMS auch von Liz geschrieben werden. Also die wissen jetzt, okay, sie schreibt das, sie beichtet quasi gerade und damit haben sie jetzt halt am Sack.
Raffinierte Polizeiarbeit, finde ich ziemlich cool.
Raffinierte Polizeiarbeit, aber natürlich auch saudumm von ihr, also wirklich saudumm.
Ja, ja, klar. Aber es zeigt ja eigentlich auch, dass die Polizisten da schon ein relativ klares Bild von ihr und ihrem Verhalten hatten.
Ja, ich glaube, sie wird auch. Ich habe so ein paar Auszüge aus der Verhandlung gegen sie gesehen und sie wirkt psychisch auch nicht sonderlich stabil auf mich. Ich finde, auf so manchen Bildern aus dem Gerichtssaal, da hat sie auch so einen irren Blick, wenn man einfach nur die Fotos sieht. Und ich glaube, die Polizei hat relativ schnell durchschaut, dass die nicht alle Steine auf der Schleuder hat und dass das vielleicht eine gute Idee ist, da mal beizugucken. Ne? Die finden dann auch auf einem anderen Handy gelöschte Fotos, können die wiederherstellen von zerstückelten Teilen von Carrie und von einem großen Blutfleck und so, und also die Leiche wird nie, Leiche wird nie gefunden, aber es ist einfach so eindeutig, dass Liz das war, und auch obwohl sie das natürlich abstreitet, aber um jetzt einfach mal das Maß und das Ausmaß des Wahnsinns darzustellen, die hat neben verschiedenen Anrufen oder so über 15.000 E-Mails an Dave geschrieben und und über 50.000 SMS und dann ja auch nochmal an sich selber, vortäuschend, dass es Carrie ist, und auch an Nancy, die Mutter von Carrie, und man rechnet hoch ungefähr, dass die pro Woche circa 60 Stunden damit verbracht haben muss, sich als Carrie auszugeben. Das ist absolut geisteskrank.
Oh mein Gott.
Und wir dürfen nicht
vergessen. Das ist schizophren.
Und wir dürfen nicht vergessen, sie hat ihr Haus angezündet mit ihren Hunden, ihrer Katze drin. Ne, also sie hat, um das zu untermauern, ihr Haus angezündet mit all ihr Hab und Gut und ihre Tiere getötet. Also vollkommen geisteskrank.
Komplett. Also sie ist offensichtlich ganz klar in irgendwie so eine Situation geraten, wo sie nicht mehr rauskommt, und das wurde ihr komplettes Lebenselixier.
Ja, die hat sich einfach so krass auf diesen Mann fokussiert, warum auch immer, und sich dann,
genau,
und,
warum auch immer, ne?
Und sich dann irgendwie dafür entschieden, jegliche Konkurrenz mit einer unfassbaren Konsequenz auszuräumen, total psychopathisch, irgendwie so ein Besitzdenken dafür sich erschaffen.
Genau.
Ne?
Ja, ja, genau. Also das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ne? Also offensichtlich hatte sie ein psychisches Problem. Ansonsten ist es ja alles andere als ein gesundes Verhalten.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also ja, wie gesagt, wir haben anfangs über die psychischen Probleme von Carrie gesprochen. Da scheint bei Liz definitiv auch die ein oder andere Synapse sich nicht gefunden zu haben. Das ist durchaus richtig.
Ja, aber Genau, also wenn du jetzt nicht gerade Profi-Schauspieler bist oder sowas, halte ich es doch für relativ anstrengend und eventuell auch, ich sag mal, identitätsgefährdend, wenn du dich 60 Stunden lang die Woche mit einer oder in eine andere Person hineinversetzt.
Ja, das ist, das, ja, wie gesagt, das ist geisteskrank und dass das natürlich, dass das nicht aufgefallen ist, finde ich auch crazy. Also auch in dieser Zeit, wo sie noch die Beziehung mit Dave hatte, da fragt man sich fast schon, wo sie die Zeit hergenommen hat, die Beziehung zu führen. Gut, vielleicht sind diese 60 Stunden, wird sich ziemlich genau gedeckt haben mit seiner Arbeitszeit wahrscheinlich, ne? Aber
Ja,
es
wahrscheinlich,
ist
ne?
trotzdem absolut geisteskrank, dass sie dann auch tagsüber diesen Carrie Psychoterror spielen konnte und dann aber abends für ihn dann irgendwie so die Partnerin war, ne? So, also so.
Ja, sie hat einfach beide Handys bedient, ne? Das ist so das Ding. Also ich meine, ich frage mich schon so ein bisschen, warum es Dave nicht selbst gemerkt hat, denn es muss ja doch auch auffällig sein, dass sowas immer dann passiert, wenn er gerade bei der Arbeit ist. Und wie durch einen Zufall, erhält sie währenddessen vielleicht auch irgendwelche Nachrichten, weißt du? Es ist ja schon so, dass sie das quasi zu einer gewissen, zu so einem, sie hat es ritualisiert im Prinzip, dass, so hört sich das für mich an, die quasi am Ende des Abends einmal einen Handycheck gemacht haben, was kam bei dir rein, was kam bei mir rein, so ungefähr.
Ja,
Weißt du?
wahrscheinlich war das auch so, dass man sich da im Laufe des Abends so drüber ausgetauscht hat, ey, was hat die Irre dir heute geschrieben? So, na ja, es kann gut sein.
Ja, genau. Also alles inszeniert von einer Dame, die leider mit der Situation nicht klarkam. Und das ist natürlich heftig. Ja.
Ja, das ist absolut, absolut heftig. Das ist wirklich ein Fall, der seinesgleichen sucht, so was so, ja, diesen Oberbegriff toxische Beziehungen angeht. Da hatten wir jetzt in der letzten Folge quasi auch schon, als Laura dich vertreten hat, aber auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau. Das hier ist wirklich, ja, absolut, absolut filmreifer, Psychoterror. Auch
Vollkommen.
dieses sich selbst als Opfer inszenieren. Ich musste so ein bisschen an, hast du, also ist natürlich anders thematisch, aber so ein bisschen spielt das in die gleiche Kerbe. Hast du, Gone Girl gesehen?
Nee, kann ich nicht.
Absolut hervorragender Film, Filmtipp an dieser Stelle. Der hat ja auch so eine ähnliche Thematik. Das ist ja eine Frau verschwindet quasi, die mit einem ehemals erfolgreichen, jetzt mittlerweile etwas abgestürzten Schriftsteller zusammenlebt, verkörpert von Ben Affleck, der auch ein bisschen Alkoholproblem hat und auch eine Affäre, meine ich. So dass alles dafür spricht, dass er sie umgebracht hat. Aber der Film nimmt dann auf jeden Fall eine sehr crazy Wendung. Also zieh den mal rein.
Ja, okay. Hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Also ich habe hier parallel nochmal Bilder gegoogelt. Ich habe extra nur die Bilder angesehen, um nicht irgendwie gespoilert zu werden. Aber natürlich habe ich sie dann auch schon in Handschellen gesehen, sodass dann meine Theorie bestätigt wurde, für dich und euch da draußen. Ich habe das alles erst dann gemacht, als die Sache eigentlich schon klar war. Also ich habe quasi nicht mich selbst verarscht. Fakt ist auf jeden Fall, mal kurz am Rande, Dave sieht ohne Bart so ein bisschen aus wie der liebe Bruder von Olli Pocher. Und Fabian, also ich kenne den Fall irgendwie her, irgendwoher. Und irgendwie trügt mich da mein Gedächtnis nicht. Ich glaube, also entweder Variante A, wir haben schon mal den Fall gemacht und haben es vergessen. Das schließe ich aber schon wieder aus, weil du ein Elefantengehirn hast. Oder Variante B, ich habe den Fall schon mal irgendwie bei Ofenkäse oder sowas gehört oder bei Steffi, ich weiß nicht genau.
Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob einer von den beiden diesen Fall gemacht hat, weil ich deren komplette Fälle nicht, also ich habe das nicht komplett vor Augen. Ich habe so ein, zwei Fälle, wo ich weiß, dass die bei denen vorgekommen sind und wo ich deswegen damit hadere, die selber zu machen. Aber ich kann es in diesem Fall nicht sagen. Vielleicht hast du auch die Doku dazu gesehen. Es gibt eine Doku darüber.
Ja, ist auch möglich. Also, um genau zu sein, gibt es so ein Bild von Carrie, das mir so bekannt vorkommt, dass ich sagen kann, okay, also dieser Fall, das ist mir jetzt irgendwie alles komplett bekannt. Ich hätte jetzt die Einzelheiten nicht mehr alle gewusst, ne, und hätte die auf gar keinen Fall irgendwie anhand der Bilder alles irgendwie wiedergeben und erklären können und so. Aber wie ich halt jetzt die anderen Bilder sehe, denke ich doch, okay, ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört.
Ich
Also
habe dir damals aber
zu
auch,
80%.
als wir den eigentlich machen wollten, habe ich dir andere Bilder geschickt. Vielleicht hast du deswegen jetzt auch die gefunden und bist deswegen nochmal so, ah, nochmal, hier ist ein neues Bild, das kenne ich aber auch irgendwoher. Vielleicht bist du deswegen so ein bisschen hin und her gerissen.
Kann sein, aber auch diese ganze Nummer mit den Nachrichten und so kommt mir so bekannt vor, weißt
Ja, wir hatten ja schon mal sowas Ähnliches. Wir hatten ja schon mal so einen Fall, der in so eine ähnliche Kerbe schlägt, wo eine Tochter quasi ihre Eltern manipuliert hat. Und da ging es auch darum, dass die Nachrichten bekommen haben von einem vermeintlichen CIA-Agenten.
Ja, stimmt. Den Fall hatten wir auch mal.
Ja, also vielleicht hast du das jetzt ein
Vielleicht ist
bisschen
es das,
durcheinander
ja.
geworfen,
Vielleicht
ja.
habe ich das ein bisschen durcheinander, ja. Kann sein. Auf jeden Fall ein ganz schön krasser Fall. Ziemlich beängstigend. Der arme Dave tut mir so leid.
Ich denke, wir sollten die Folge Eifersucht nennen. Kommt jetzt gerade so spontan. Oder vielleicht auch Wahnhaft.
Ja.
Ja.
Wahn finde ich, glaube ich, ganz cool.
Kannst ja mal nochmal in dich gehen und mir dann morgen nochmal schreiben, letzten Endes, bevor ich die hochlade, was du gut findest. Ja, aber lass uns das blutige Geschäft des Tages hinter uns lassen und vielleicht zu erfreulicheren Themen kommen. Wir müssen erstmal wieder auch Was wäre, wenn etablieren, jetzt mal zeitnah wieder, habe ich Bock drauf.
Ja.
Nächste Woche haben wir nochmal, wenn alles klappt, Besuch im Podcast. Da ist der gute Flo von Radio Siegen bei uns zu Gast. Und warum der zu Gast ist, erklären wir dann in der Folge. Das hat nämlich einen ganz,
Sehr geil auf jeden Fall.
das hat einen ganz speziellen Grund.
Ja.
Ja, hast du irgendwas mitgebracht? Hast du einen Track der Woche? Hast du einen Dislike? Hast du einen One Love? Hast du irgendwas?
Ja, tatsächlich habe ich einen Track der Woche. Und ich habe ein Dislike dabei.
Ja, sehr geil.
Ja, also relativ spontan. Ich hatte, meine ich, auch noch einen One Love in letzter Zeit im Kopf, aber irgendwie ist das schon wieder. Weißt du, man vergisst ja immer das Positive und denkt dann, das Negative prägt sich so ein. Also zum wiederholten Male allerdings.
Ja, dann hau mal rein.
Also zum wiederholten Male muss ich kritisieren, dass einige Firmen offensichtlich Einkäufer einstellen, die zuständig sind für diese penetranten Aufkleber, die nicht abgehen, denen es vollkommen egal ist, dass sie nicht abgehen. Ich glaube, tatsächlich habe ich für mich die Begründung gefunden, warum das so ist. Also es geht um Aufkleber, Etiketten, die an Produkten sind, die du kaufst und die kriegst du nicht entfernt, ohne fieses, langes Gefummel und Nagellackentferner. So, das ist für mich ein Dislike des Jahrhunderts. Und ich glaube, dass diese Einkäufer, also ich suche jetzt einfach Schuldige, ne? Was nicht anders geht. Ich glaube, da ist einfach irgendeine Firma, die bestellt die Aufkleber und achtet nur auf den Preis, so zack. Und denkt kein Stück darüber nach, ob die auch wieder abgehen von den Produkten. Aber es gibt auch nichts Nervigeres als irgendwelche Kisten oder so, die du dir hinstellst und dann hast du so halb abgerissene Etiketten da dran.
Furchtbar.
Hasse ich, echt, das geht gar
So
nicht.
zu Zeiten, als man noch DVDs gesammelt hat, wenn dann die Scheiße nicht abging und du hattest dann auf dem Steelbook oder so dann noch diese Klebereste, grauenhaft.
Voll, voll.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Dislike. Das hasse ich auch,
Ich
das
hatte
teile ich
das,
auch, ja.
ich hatte das ja schon mal,
Ja,
deswegen war es
ja.
jetzt eine Wiederholung. Allerdings, dadurch, dass mich das jetzt in der letzten Woche irgendwie nebenbei beschäftigt hat, dachte ich mir, okay, das muss hier einfach nochmal thematisiert werden in der Hoffnung, dass dieser Podcast irgendwas bewirkt in der
Ja,
Aufkleberindustrie.
das kann man gar nicht oft genug thematisieren. Ich habe auf jeden Fall ein fettes, fettes,
So.
fettes One Love.
Ja, dann hau mal raus.
Ein kulinarisches One Love.
Da bin ich immer für zu haben.
Und zwar war ich gestern essen in der Kölner Innenstadt in dem Restaurant Beirut, ein libanesisches Restaurant. Und ich muss sagen, ich habe selten so geil gegessen. Die Atmosphäre ist total schön. Die Angestellten waren unglaublich freundlich. Also es ist ein ganz, ganz großer Tipp für alle Kölner oder Leute, die nach Köln kommen, die sich auf orientalische Küche einlassen können. Restaurant Beirut, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, so 10 Minuten zu Fuß. Und das One Love im Speziellen ist libanesischer Kaffee. Der wird wie türkischer Mokka so in so einem kleinen Kännchen aufgebrüht. Da
Ja.
kommt auch so ein bisschen Zucker schon mit dem Kaffee unten rein und Kardamom. Und das hat mich komplett abgeholt. Das ist so
Ah,
geil gewesen. Ja,
nice.
ja.
Nice. Kardamom ist auch einfach immer wieder genial, finde ich. Man benutzt das viel zu selten. Das hast du ja auch häufig in der indischen und pakistanischen Küche.
Ja.
Super
Ich
lecker.
habe auch schon häufiger irgendwie im Ausland, also speziell in Nordafrika, irgendwie so die Möglichkeit gehabt, Kardamom-Kaffee zu trinken, aber bin immer davor zurückgeschreckt und gestern hat mein experimentierfreudiges Ich sich durchgesetzt und ich hasse mich dafür, dass ich es nicht schon früher getan habe, aber ich liebe mich dafür, dass ich es getan habe, weil es ist echt eine Offenbarung gewesen.
Ihr klopft dir mal selbst auf die Schulter und danke deinem experimentierfreudigen Ich von gestern. Also genau richtig, glaube ich. Kardamom, das ist tatsächlich etwas, wo ich mir immer denke, wenn ich es mal probiere, ey, weißt du, das müsste ich eigentlich zu Hause haben und regelmäßig irgendwie anwenden.
Ja, vor allem im Kaffee. Ich muss mir so ein Kännchen kaufen, ich muss mir so eine Mische holen, weil das einfach...
Geil. Ja, das ist, das hört sich auch für mich total gut an. Da hätte ich auch Lust drauf. Ich muss auch sagen, tatsächlich ist Kardamom aber auch vom Geschmack etwas, was, glaube ich, so meine Vermutung, nicht jedermanns Sache ist. Ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen so einen gewissen Lakritz-Effekt wie bei dir auslöst.
Ja, das ist so ein bisschen, um jetzt so bei Kräutern und Gewürzen zu bleiben, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit Koriander. Das ist so ein Ding, das mag man oder man findet es scheiße.
Ja, richtig, genau. Koriander ist definitiv so ein Ding. Liebe ich übrigens auch.
Ich auch. Der Vietnamese meines Vertrauens, der ist da manchmal zu großzügig mit, aber an sich finde ich es auch sehr geil, ja.
Ich glaube, man kann damit gar nicht großzügig genug sein. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der einfach so die perfekten Chicken Wings gemacht hat. Der hatte so eine Geheimmarinade, die aus verschiedenen Zutaten bestand. Ich glaube aber so die Kernelemente waren tatsächlich Knoblauch, was immer gut ist, Zitronengras, glaube ich, war da mit drin.
Ja.
Und eben Kardamom.
Ja, das, ja, okay.
Das war eine ziemlich geile Geschichte.
Ja.
Oder Ingwer. Ne, kein Zitronengras, Ingwer war da mit drin, genau.
Ingwer ist auch einfach so ein unterschätztes, geiles Zeug. Das ist Wahnsinn.
Definitiv. Ja, cool. Muss ich bei nächster Gelegenheit auch mal ausprobieren.
Was war dein One Love?
Ne, One Love habe ich nicht.
Ich dachte, du hast gesagt, du hättest vielleicht auch ein One Love. Okay, was ist dein Track der Woche?
Ja, ich habe es vergessen, keine Ahnung, was okay. Es war. Also war irgendwas Cooles auf jeden Fall. Ja, Track der Woche. Also wir hören ja immer wieder so, es sollte nicht immer nur Hip-Hop sein. Und tatsächlich bin ich jetzt über verschiedene Musikstücke gestolpert, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, die ich aber irgendwie cool finde. Das eine ist, und jetzt will ich gar nicht, dass wieder irgendwie so eine komische politische Diskussion losgeht. Ich glaube, die Band heißt Sababa 5 oder so. Das Lied heißt 2025. Das ist also eine israelische Band. Und die macht rein instrumentale Musik, aber sehr entspannt, so ein bisschen, also mit Gitarre, so ein leichter Pulp Fiction-Vibe schwingt da so mit, gerade bei diesem Lied. Und das ist tatsächlich ziemlich cool, sehr chillig. Kann man gut nebenbei hören. Und das gefällt mir ganz gut.
Das finde ich gut, das mag ich.
Ja, könnte ihr, glaube ich, auch gut gefallen, ja. Und das Zweite ist, keine Ahnung, wer das schon wieder ist, ob das jetzt irgendwie so ein, ich weiß es wirklich nicht, ob das so ein 80s-Ding ist oder ob das so eine Neuauflage, also einer modernen Künstlerin ist, die nur auf 80s macht, ich habe keine Ahnung. Die Künstlerin heißt Loaded Honey, kennst du?
Nee, überhaupt nicht.
Nee. Und das Lied heißt Tokyo Rain, auch ziemlich geil.
Werde ich mir gleich mal anhören.
Jetzt fragst du dich, hey, wie kommst du auf so eine Mucke, ne? Auf einmal.
Ja, durchaus, ja.
Radio.
Okay.
Radio. Ja. Ich habe Deutschlandfunk gehört.
Ist ja etwas.
Und da bekommt man immer so kleine Kulturleckerchen.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist schön.
Danke.
Ja. Ja, da kann ich nicht mithalten. Also, nachdem ich neulich viele, viele Nachrichten bekommen habe, die insgeheim mein Track der Woche, den Fotzenfreitag, gefeiert haben, kann ich natürlich jetzt auch nicht mehr so nachlegen, weil das war jetzt so ein Schuss, der richtig gut gepasst hat. So richtig lustige Sachen habe ich in letzter Zeit nicht gehört, aber Track der Woche gibt es trotzdem, und zwar Oldschool Techno irgendwie, also so Chill-Out Techno. Tom Novi.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es heute für Blutrausch Podcast. Wir wünschen euch noch. Nein, Entschuldigung. Yeah. Mach euch weiter.
Ja, Odyssey von Tom Novi. Und zwar ist das der offizielle Titeltrack von einer Sache namens Rave and Cruise gewesen. Da ist man so mit einem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer gefahren. Und dann lief da so, war eben den ganzen Tag so Party an Deck und man hat dann so verschiedene Strände angefahren, um da zu feiern. Und ich habe gottlose 4 Wochen in einer Ziegelbrennerei gearbeitet, um mir die Karte dafür leisten zu können. Und ja, also auf jeden Fall hat mich dieses Lied einfach zurückgeholt in diese Zeit. Ich bin da so ganz durch Zufall diese Woche, also vor 2 Wochen nochmal drüber gestolpert. Und es ist einfach ein super geiler Sommertrack mal fürs eine und es hat mich nochmal 17 sein lassen.
Ja, das glaube ich. Das klingt aber auch irgendwie cool mit diesem Schiff und diesen Hafenfahrten und so.
Ja, wenn man Bock auf sowas hat. Es gibt auch so eine Metal-Cruise, wo dann irgendwie so eine Kreuzfahrt ist, wo dann einfach den ganzen Tag irgendwelche Metal-Konzerte sind, wo dann mehrere Bands mitfahren und es gibt Freibier den ganzen Tag und so ist dann halt irgendwie das mit Rave gewesen. Ne?
Du, wusstest du auch, dass es Schifffahrten mit Podcast gibt, mit True Crime Podcast?
Weiß ich, ja. Wir hatten ja einmal die Chance, aber konnten das nicht wahrnehmen. Das ärgert mich wirklich, wirklich. Das wäre unser erster, das mal kurz aus dem Nähkästchen für die Follower und Zuhörerschaft. Unser erster Live-Auftritt wäre um ein Haar auf einer Kreuzfahrt gewesen. Mein Schiff, da hätten wir dreimal auftreten müssen auf der Fahrt von, ich glaube, Bremerhaven nach Schottland, also schottische Inseln war auf jeden Fall das Ziel. Und wir hätten den ganzen Bums quasi umsonst bekommen, hätten auch Leute mitnehmen dürfen, hätten dafür 3 oder 4 Abende spielen müssen. Und da, wir waren vorher noch nie live, das war vor dem Krombacher Auftritt. Leider.
Ein komplett absurder Gedanke. Aber Leute, falls ihr es da draußen hören solltet von Mein Schiff, hier sind wir, ne? Einfach bitte klingeln.
Damals hatte das mit den Ferien kollidiert, also mit Daniels Beruf quasi. Deswegen mussten wir das zähneknirschend leider absagen, aber das wäre nochmal, sowas wäre geil, ja. Sowas wäre richtig
geil. So ist es, aber so ist es trotzdem. Hast du jetzt so meinen dezenten Werbehinweis offensichtlich falsch interpretiert, Fabian? Es gibt auch andere Schifffahrten mit einem True Crime Podcast.
Ja, um den Zirkel jetzt zu schließen, aber das hat da nichts mit Kreuzfahrt zu tun. Das ist einfach nur eine kleine Fahrt durch den Hamburger Hafen. Und da könnt ihr uns am 22., nein, am 11.8. sehen. Nein, 8.11. so rum. Gott, meine Güte. Das ist in Hamburg, Hamburger Hafen. Da sind wir nochmal live auf dem Schiff, wo wir auch letztes Jahr waren. Und lasst euch gesagt sein, das war wirklich hervorragend. Das war eine geile Location. Das hat richtig Spaß gemacht.
Hammer-Ambiente, richtig cool, ja.
Ich habe schon mit 2 Leuten geschrieben, die auch in Limburg waren denen schon versprochen, dass wir nachher einen trinken gehen zusammen.
Geil, kommen die nach Hamburg auch, oder?
Ja, die kommen dann nach Hamburg und ich habe gesagt, ich kann euch gerne einen Tipp geben, wo wir das letzte Mal getrunken haben. Wir können euch aber auch einfach mitnehmen und wir treffen ja auch ein Pärchen in Hamburg wieder, die letztes Jahr auch da waren, eine Zuhörerin und ihr unfassbar sympathischer Partner. 2 Leute, die ich so direkt ins Herz geschlossen habe. Also ich glaube, ich habe richtig Bock auf Hamburg diesmal.
Ja, sehr cool, da freue ich mich. Das wird schön.
Ja, das sind doch jetzt schöne Worte so für den Ausstieg. Also wie gesagt, kommt uns in Hamburg besuchen, das wird großartig. Also alleine diese Atmosphäre auf diesem Schiff, Hamburger Hafen, im Dunkeln, beleuchtet. Ihr trinkt irgendwie ein gemütliches Bierchen, ihr trinkt vielleicht ein Säckchen, ihr guckt uns zu, hört euch den Fall an, ihr kommt mit Leuten in der Community ins Gespräch und ihr habt einfach wirklich einen unvergesslichen Abend, das kann ich euch versprechen.
Definitiv, Leute. Da kann ich mich nur anschließen und solltet ihr irgendwas mit Aufklebern zu tun haben und dafür verantwortlich sein, dass sie so schlecht abgehen, ich wünsche euch ewiges Abkleben.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, ciao.